Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Gläsel-Stiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. In dieser Folge spreche ich mit den Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes an der Zukunft bauen. In Detmold entsteht gerade mitten im Industriegebiet ein ganz besonderes Gebäude, nämlich das Schulgebäude der Peter-Gläsel-Schule. Und was dieses Gebäude so einzigartig macht, darüber möchte ich mit denen sprechen, die seit über einem Jahr am Planen, Zeichnen und Koordinieren sind, damit die Kinder nach den Herbstferien auch wirklich einziehen können. Ich freue mich, dass ich heute mal zu Gast sein darf im Architekturbüro Next in Bielefeld. Hier werden mir Borso Afscher und Jenny Kran Rede und Antwort stehen und mit dabei ist auch Lars Kruhl. Er ist selbstständiger Bauingenieur und Projektleiter und derjenige, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Vielleicht mögt ihr euch aber selbst mal gerade vorstellen und erzählen, was eure Aufgaben bei diesem Projekt sind.
Mein Name ist Jenny Kran, bin selbst dreifache Mutter von schulpflichtigen Kindern, darum liegt einem das Projekt dann doch noch so ein bisschen mehr am Herzen. Ich bin eine von zwei Geschäftsführerinnen des Büros Next und bin hier im Hause zuständig für die Produktion und die Planung. Bedeutet, ich habe so die Leitung über alle die hier mit an der Schule planen und zeichnen und die Pläne produzieren.
Mein Name ist Borso Afscher, ich bin der andere Part von Next, der Partner von Jenny Kran. Ich bin zuständig eher für das übergeordnete, geschäftliche Akquisition, Leitung, Projektleitung, in dem sozusagen parallel zu Lars. Das ist so meine Aufgabe. Zu meiner Person selbst, ich bin frisch gebackener Papa, einen kleinen Jungen. Und damit wird das Thema Schule und Kindergarten und Erziehung, und das wird nochmal sehr wichtig werden in nächster Zeit für mich auch. Ansonsten studierter Architekt in Stuttgart, über Hannover, lange Jahre in Ausland gearbeitet und jetzt wieder zurück in Deutschland und habe hier das Büro Next zu leiten.
Mein Name ist Lars Kruhl, ich habe in Detmold studiert, wohne in Lage, habe drei schulpflichtige Kinder und bin für die Projektleitung an dem Projekt zuständig. Das heißt, alle Firmen verhandeln, die Leistungen einkaufen, die Baustellenkontrolle durchführen und für den Bauherrn die ganze Abrechnung organisieren und die Qualitätskontrolle auf der Baustelle durchführen.
Ich glaube, wir müssten als allererstes mal beim Hörer und bei den Hörerinnen ein Bild erzeugen im Kopf von diesem Gebäude. Wie wird das aussehen?
Ja, das Gebäude hat keinen üblichen Grundriss, so wie man ihn sich vorstellt und erst recht nicht so, wie man sich eine Schule vorstellt. Man kann sich bei diesem Grundriss eigentlich am einfachsten Bienenwaben vorstellen, die aneinandergereiht sind, die aber nicht die gleiche Form haben, sondern jede Wabe für sich eine individuelle Form hat. Das Ganze hat ein Forum, um das die einzelnen kleineren Bienenwaben angeordnet sind. Und dem Konzept der Peter-Gläsel-Schule geschuldet sind es keine Klassenräume, sondern es sind Lernräume. Und das Ganze ist sehr offen und transparent gehalten. Es ist ein Holzbau mit einer Verbindung von außen und innen durch einfach eine sehr transparente Fassade.
Ein besonderes Gebäude, gerade die Holzkonstruktion ist, glaube ich, etwas, was nicht überall alle Tage so in der Form ist. Was ist da, Lars, für dich das Besondere dran?
Das Spannende an der Konstruktion ist, dass die Waben eben nicht aus gleichen Winkeln bestehen, sondern alles unterschiedliche Winkel vorhanden sind. Und das ist in der Konstruktion eben nicht sehr einfach, alle Anschlusspunkte der Holzbinder, der Stahlteile so zu planen und so auszuführen. Bei den gut 90 Anschlusspunkten der Stützen an die Binder haben wir 75 verschiedene Ausführungsformen. Das macht das Gebäude eigentlich so herausfordernd.
Das ist also ein bisschen wie ein großes Puzzle.
Das ist ein 3D-Männer-Puzzle.
An dem auch Architekten, glaube ich, ihren Spaß haben und viel zu tüfteln. Wie ist das für dich, Borso?
Also das Spannende an der Geschichte ist, dass ich mir irgendwann mal versucht habe vorzustellen, wie ich das Ding sehe. Und es gab mal den Ansatz, es ist eine Schildkröte und Waben natürlich. Es gibt ja diesen Wabenansatz, aber wie Lars eben gerade bemerkte, es ist eben gegenüber der perfekten Form einer Wabe mit Gleichschenkeln eben nicht gleichschenklig. Ich habe immer was anderes gedacht. Ich habe immer die Vorstellung im Kopf, dass es eine Synapse ist, eine Nervensynapse mit ihren Armen. Und in den Räumen entsteht der Impuls, das sind nämlich die Kinder, da passiert hier was. Und zusammengetragen wird es an der Synapse, das ist im Forum. Und so sieht das nämlich für mich dann auch aus. Es ist ein Knoten, ein Nervenknoten, der dann Arme hat und da passiert etwas. Und so muss man sich das vorstellen, weil kein Winkel ist gleich. Das ist wie Nervenzellen, die nicht gleich sind und das. Und besonders das Ding umzusetzen ist genau, dass man nicht auf einmal einen Detailpunkt hat, den man normalerweise bei einem rechteckigen Gebäude oder ein quadratisches Gebäude dann wiederholt, sondern in diesem Fall gibt es dieses Detail zwar einmal vorgebend als Richtlinie, aber an jedem Punkt muss das nochmal geprüft werden. An jedem Punkt muss Lars dann vor Ort gucken, passt es denn wirklich, wie man es sich gedacht hat? Oh nee, hier passt es nicht, hier muss ich nochmal neu denken. Und das passiert 174 Mal im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Herausforderung, das ist das Besondere.
Die Idee des Gebäudes ist es ja, das Lernen der Kinder zu unterstützen und sie nicht in dieser Lernbewegung zu bremsen. Deswegen passen die Synapsen ja eigentlich auch ganz gut, die sich verbinden sollen, noch ganz zahlreich. Es wird also diese besonderen wabenförmigen Räume geben. Und was auch nicht geplant ist, sind Tafeln, auf die Kinder die ganze Zeit starren, sondern da sind einfach riesige Glasfassaden und die Kinder blicken ins Grüne. Inwieweit wird da die Architektur dem Lernen der Kinder dienen?
Ich glaube, zum Lernen gehört auch im Kopf und visuell eine Freiheit zu haben. Das bedeutet, mich frei zu fühlen, das zu denken, was ich möchte. Und ich glaube, das spiegelt dieser Raum wider. Der Raum ist so offen in die Natur eingebettet, dass das Kind sich nicht in dem Klassenzimmer, diesem klassischen Klassenzimmer wiederfindet, wo ich nur noch zum Lernen da bin und ich sehne mich danach, wann dieser Gong kommt, damit ich rausgehen kann, sondern ich bin eigentlich permanent draußen und die Verbundenheit ist permanent da und dann kann ich mich mehr entfalten. Und das ist, als wäre ich auch vielleicht zu Hause im Garten. Ich glaube, das ist die Richtung, die durch die Naturverbundenheit mit dem Gebäude vorgegeben wird.
Natur ist ja etwas, was man im Industriegebiet in Detmold erstmal so überhaupt nicht erwartet. Jenny, du hast bei einem Vorgespräch, was wir geführt haben, schon gesagt, man ist im Industriegebiet aber eigentlich merkwürdigerweise mitten in der Natur. Was ist für dich das Besondere an diesem Grundstück? Vielleicht kannst du es mal beschreiben für alle, die das jetzt nicht vor Augen haben.
Ja, auf dem Weg zu diesem Grundstück in der Klingenbergstraße ist es eigentlich so, dass man sich denkt, dass das kein schöner Ort ist für eine Grundschule, weil halt sehr viel Beton zu sehen ist, sehr viel Verkehr und es ist sehr laut. Aber wenn man dann tatsächlich auf dieses Grundstück kommt, ist es umsäumt von Grün. Es sind wirklich sehr viele, sehr hohe Bäume und die Werre fließt ja direkt daran lang. Und dass die ganze Außengestaltung, die Planung der Landschaft drumherum, zielt auch darauf ab, dass das Grüne einfach mit einbezogen wird, dass das Wasser mit einbezogen wird, dass kleine Inseln entstehen, wo man am Wasser etwas veranstalten kann, wo man lernen kann. Und wenn man dann tatsächlich in der Schule steht und einmal in die Runde schaut, dann sieht man tatsächlich auch nur das Grüne und vergisst eigentlich alles andere, was man auf dem Weg zu dieser Schule gesehen hat. Und das ist irgendwie tatsächlich wie so ein kleiner grüner Punkt, ja. Im Betonwald.
Ihr seid ja ein bisschen mitten reingesprungen in dieses Projekt. Der Entwurf, der kommt vom Architekturbüro Pape oder Semke, der gemeinsam mit den Kindern der Peter-Glesel-Schule in einem Partizipationsprozess erarbeitet worden ist. Und ihr habt dann die Ausführungsplanung übernommen. Fiel euch das schwer, diesen Entwurf anzunehmen als euren und den zu eurem Projekt zu machen?
Ja und nein. Teils ist es so, dass man einen Entwurf, den man selber nicht von Anfang an entwickelt hat, erstmal reinkommen muss und reindenken muss. In diesem Fall war es so, dass es eine sehr grobe Vorplanung war. Damit waren noch sehr viele Punkte offen, die man gestalten konnte. Wir konnten tatsächlich auch mit der Bauherrin, die sehr offen und sehr visionär denkt, auch vieles anpassen. Lars war da sehr offen, was bautechnisch angeht, dass wir da noch Sachen anpassen können. Damit war es wieder vieles uns leicht. Insgesamt gesehen ist es ein Prozess, irgendwann passiert es, dass man so weit sich reingedacht hat in einen Entwurf, dass man sich so dann auch identifiziert damit. In diesem Fall aber ist es nochmal deswegen das Ja am Anfang. Es ist so besonders und wir haben unter unseren Objekten, die wir bis jetzt gemacht haben, einfach sehr viele verschiedene besondere Entwürfe dabei, die eben vielleicht aus diesem Raster der Normalität rausfallen. Und damit war es für uns das gefundene Essen. Wir haben uns sehr gefreut, das machen zu dürfen. Für uns ist das eine große Möglichkeit, eine Herausforderung, die wir hoffentlich angenommen und auch erfüllen können.
Ich stelle mir das jetzt technisch vor, Lars, auf der Baustelle mit diesen ganzen nicht vorhandenen rechten Winkeln, sondern Ecken, wo jede Ecke anders ist, jede Wand anders ist. Wie ist das in der Zusammenarbeit mit den Handwerkern? Hat das darauf auch Auswirkungen?
Normalerweise ist ein Gebäude auf Achsen geplant. Jede Wand hat irgendeinen Bezug auf Achsen. Bei dem Schulneubau haben wir es geschafft, zwei Stützen auf eine Achse zu stellen. Das ist das Einzige, was irgendwie einen Bezug zur Achse hat. Also es ist kaum für einen Handwerker möglich, die Punkte alle genau einzumessen. Und da hat uns ein Vermessungsingenieur oder ein Vermessungsingenieurbüro unterstützt, die eben mehrfach auch da waren und die komplexe Form und die Stützenmittelpunkte am Gebäude oder auf der Betonsohle eingezeichnet haben. Für den normalen Handwerker ist kaum möglich, die Winkel und Formen so einzumessen.
Das ist aber für die sicher auch ein sehr schönes Referenzobjekt, stelle ich mir vor. Geben die sich da besonders viel Mühe? Also sind die besonders gründlich auf der Baustelle?
Da noch keiner der anwesenden Firmen so ein Gebäude gebaut hat, sind jedoch alle sehr begeistert und sehr bemüht, das auch alles umzusetzen. Würden sich auch alle sehr freuen, wenn sie nachher Fotos vom Referenzobjekt haben können. Und man merkt schon, dass sich jeder auch sehr stark mit dem Gebäude identifiziert und keiner so eine Ist-mir-egal-Mentalität hat. Also von jedem Handwerker steckt schon eine Menge Herzblut da drin.
Und wie wichtig ist so ein Perfektionismus jetzt bei dem Bau, wo es ja doch ein relativ minimalistisches Gebäude ist?
Dadurch, dass das tatsächlich jede Ecke anders ist und jede Ecke neu gedacht werden muss, ist Perfektionismus eigentlich Voraussetzung. Wobei das Ganze in den Hintergrund tritt, wenn man in diesem Gebäude steht, weil man in jede Ecke blickt und irgendwo irgendwie wieder was Neues entdeckt. Irgendwie ist es minimalistisch, aber irgendwie ist es auch nicht minimalistisch. Es ist tatsächlich total schwierig zu beschreiben. Ich denke, dass man in diesem Gebäude stehen muss und dass sich das mal selbst angeschaut haben muss, um zu erfahren, wie dieses Gebäude auf einen wirkt. Für die Herstellung des Gebäudes ist meiner Meinung nach definitiv Perfektionismus gefragt. Die Frage ist nur, wie wird dieser Perfektionismus am Ende wahrgenommen vom Nutzer?
Das ist überhaupt das Spannende, wie die Kinder dann am Ende dieses Gebäude nutzen, wenn sie es denn bestürmen und in Anspruch nehmen und mit Leben und Lachen und Lernen füllen. Habt ihr da irgendwelche Erwartungen dran, wie so der Tag nach den Herbstferien läuft? Werdet ihr da vielleicht mal vorbeischauen, beobachten, wie die kleinen Nutzer das Gebäude mit Leben füllen?
Ich glaube, aus unserer Erfahrung als Architekten, oder Lars kann das wahrscheinlich auch bestätigen, gibt es etwas, was verloren geht während der Bauphase. Und das ist, wenn man als Bauherr oder als Nutzer während der Bauphase dabei ist. Man sieht die Entstehung und irgendwann weiß man, was das Ziel ist. Wünschen würde ich mir tatsächlich eine Christopher-Hüllung, dass man an einem bestimmten Tag oder an einem bestimmten Moment gar nicht mehr sieht, was da passiert. Und es gibt für die Kinder den Moment der Enthüllung und dann können sie es erstürmen. Da wäre ich am liebsten Mäuschen und Vogel und überall dabei, weil ich glaube, Kinder sind einfach der Wahrheit weitaus näher als jeder andere Mensch und in jedem anderen Alter. Und das, was da wiederkommen wird, ist sehr wahrheitsgemäß. Es ist die absolute Spiegelbild, was sie fühlen. Ich bin sicher, dass es gut ist, dass es positiv, dass es ein Aha ist. Die Höhe allein der Räume, das ist nochmal eine ganz andere Skalierung zwischen Mensch meiner Größe als Kind und Gebäudehöhe und Räume. Aber insgesamt ist das, glaube ich, eine Hülle als solches, den sie noch nicht kennen in dieser Art. Bestimmt haben andere ein paar sehr schöne Häuser, aber das ist eben nicht vergleichbar mit einem Haus. Das ist eher ein Pavillon. Und da wäre ich natürlich am liebsten permanent dabei.
Das glaube ich. Habt ihr mit der Zeit, auch wenn es mit Sicherheit auf einer Baustelle gibt, es auch immer Stress. Es gibt Daten, die man einhalten muss. Man hat alles im Hinterkopf, also ist man vielleicht erstmal sehr verkopft. Aber habt ihr auch emotionale Berührungspunkte zu dem Gebäude entwickelt? Berührt euch diese Architektur?
Ja, also dadurch, dass ich selber Mutter bin und drei Kinder habe und natürlich auch schon dadurch einige Schulen gesehen habe, hat man sich öfter mal gedacht, dass es doch sehr renovierungsbedürftig oftmals ist und dass dieser Standard-Frontalunterricht, ob das der richtige ist, ist natürlich die Frage. Und wir sind jetzt neu mit der Peter-Glesel-Stiftung in Verbindung gekommen. Wir kannten das Konzept nicht und wir kannten die Art und Weise des Unterrichtens vorher nicht und haben uns aufgrund dessen jetzt erstmal damit auseinandergesetzt. Und dieses Gebäude setzt sich natürlich auf die gleiche Stufe mit dem Konzept der Peter-Glesel-Stufe und entspricht dem wirklich sehr gut, wo man auch sagen muss, dass das der Herr Semko und die Schüler dann eine echt gute Arbeit gemacht haben beim Entwerfen des Gebäudes. Und da hat man tatsächlich jetzt, wo man ganz viel daran gezeichnet hat und auch mit entworfen hat und jetzt die Ausführung sieht, denkt man sich, schade, dass meine Kinder da nicht zur Schule gehen können. Aber man freut sich natürlich darauf, tatsächlich dann zu sehen, wie das Ganze am Ende genutzt wird und ob das Ganze aufgeht, wie es geplant ist und wie die Nutzung vorgesehen ist, ob der Plan der Peter-Glesel-Stiftung und unser Plan aufgeht.
Hier sitzt noch jemand mit am Tisch, dessen Kind tatsächlich das Glück hat, da hingehen zu dürfen. Was ist das für dich für ein Gefühl, für deinen Sohn eine Schule zu bauen, Lars?
Die Schule baue ich ja nicht nur für meinen Sohn, das ist ja für alle und vor allem im Vordergrund auch der Ansatz der Peter-Glesel-Schule, ein neues Bildungskonzept zu entwickeln und auch das Gebäude zu dem neuen Bildungskonzept mitzuerstellen. Und das ist schon ein ganz spannender Weg, das einmal aus der Sicht des Vaters zu begleiten, der schon zwei andere Kinder in der Regelschule hatte. Zum anderen das pädagogische Konzept der Peter-Glesel-Schule dadurch kennengelernt zu haben und auch über das Kind mitzuerleben. Und die Blickrichtung ins Gebäude, die Entstehung des Gebäudes und den Bezug zwischen Bildung und Gebäude mitzuerleben. Und da bin ich gespannt, wie nachher die Kinder das annehmen, wie sie sich in den Räumen wohlfühlen und wie begeistert sie von den Außenanlagen sein werden. Und ich bin mal gespannt, wie viel nasse Hosen aus der Werre wieder rauskommen, da die Werre oder der Knochenbach ja auch dann mit Teil der Außenanlagen ist. Und ich glaube schon, dass die Kinder da eine Menge Spaß haben und dass der dem Bildungsfortschritt in Deutschland mit der Architektur auch sehr weiterhilft.
Ist das Gebäude auch eins, was zukunftsweisend ist für euch? Ist das etwas, was es so in der Form noch nie gegeben hat? Und was muss die Architektur der Zukunft für euch tun, für den Menschen?
Also die Architektur der Zukunft, das ist eine Frage, die sich, glaube ich, seit 1920 jegliche Architekten gestellt haben, ob es Corbusier, Mies waren oder wer auch immer, bis Peter Cook in den 70ern. Da gibt es zwei verschiedene Faktoren. Es ist einmal, wie leben wir als Menschen zusammen und welche Hülle brauchen wir? Was ist die Hülle, die wir überhaupt benötigen? Benötigen wir überhaupt noch eine Hülle? Passiert alles noch im Kopf, was ja Richtung Matrix und visionäre Sachen geht? Ich glaube schon, dass dieses Gebäude visionär ist. In seiner Gestaltung nicht. Die Gestaltung der Wabenform, die gibt es immer wieder. Diese Architekturform gibt es schon. Nichtsdestotrotz, die Form vorzugeben, aber die Nutzung nicht dem nachziehen zu können, ist fatal. In diesem Fall passiert beides aber. Die Nutzung entspricht der Form. Das bedeutet, man möchte diese Art der Kommunikation. Man ist sich nah im Räumen, man kommuniziert sehr viel und entfaltet sich. Die Zukunft der Architektur und Architektur der Zukunft, ich denke, das entwickelt sich komplett anders. Wir werden noch einen Schritt gehen, wo wir uns von diesen Materialien, die wir sie zurzeit benutzen, Beton, Zement und wieder nochmal andere Formen finden müssen, die nachhaltiger sind. Und da ist ein Weg dahin, das Holz hatten wir, aber es ist nicht unendlich. Wir müssen noch andere Materialien finden und andere Formen finden. Und wir werden, was die Holländer und die Dänen zurzeit sehr gut vorgeben, uns auf den Prüfstand stellen müssen, was benötigen wir tatsächlich zum Leben an Raum? Ist es die Form, dass jeder seinen eigenen Wohnraum hat? Es gibt es Gemeinschaftsräume, leben wir zusammen in Art Pyramiden, was die Holländer zurzeit untersuchen, Terrasse auf Terrasse und Dach auf Dach und eine Gemeinschaft bilden, weil der Mensch ohne Gemeinschaft nicht funktioniert. Und ja, wir sind auf einem kleinen Weg dahin, aber ich glaube, da ist noch ein ganz langer Weg vor uns.
Ich danke euch dreien ganz herzlich für unser Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, den Bau der Peter-Glesel-Schule könnt ihr, wenn er euch interessiert, auch live mitverfolgen. Es gibt eine Baustellendokumentation, die findet ihr auf der Website www.pgschule.net. Und alle unsere Zukunftsgespräche, die findet ihr auf der Internetseite der Stiftung unter www.pg-stiftung.net und bei Spotify. Bleibt interessiert an Zukunftsthemen und sagt weiter, dass es diesen Podcast gibt. Mein Name ist Caroline Jenkner-Kruhl und ich wünsche euch eine gute Zeit.
Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Glesel-Stiftung.